Es ist ein buntes Bilderfeuerwerk, das viele von uns jeden Tag auf ihrem Smartphone abfeuern. Viele flimmernde Eindrücke, im Sekundentakt zig Bilder, Videos und Informationen. Was macht das mit dem Hirn, mit dem Denken und den Fühlen, vor allem auch bei jungen Menschen? Professor Christian Montag erforscht dies als Fachmann für Kognitions- und Hirnforschung von der Universität Macau in China. Grüße, Herr Professor Montag.
Grüße Sie.
Herr Professor Montag, ja, was macht das mit unserer Konzentrationsfähigkeit, wenn wir im Sekundentakt per Social Media Infos und Bilder konsumieren?
Ja, spannende Frage, der natürlich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schon etwas länger nachgehen. Wir hatten bis vor kurzem so ein bisschen das Problem, dass wir sehr viele querschnittliche Studien hatten, also wo wir Zusammenhänge gesehen haben, auch in der eigenen Studie zwischen einer suchtähnlichen Form der Social Media Nutzung und mehr kognitiven Fehlern im Alltag, also dass man mal die Schlüssel verlegt oder nicht immer irgendwie so aufmerksam ist. Und da war immer die Frage, können wir da eine Kausalität reinbringen zwischen die Variablen? Und es gibt tatsächlich eine neue interessante Arbeit aus den USA, die Folgendes gemacht hat. Die haben die Studienteilnehmenden gebeten, eine App runterzuladen, die quasi das Telefon flachlegt, also aus dem Smartphone einen alten, ja, Nokia-Knochen macht, ne? Also wo man keine Internetverbindung mehr hat und dann natürlich auch nicht auf die sozialen Medien zugreifen kann. Und was sich hier zeigte, nach 2 Wochen Nutzung des Telefons quasi nur noch als klassisches Telefon, ohne Möglichkeiten auf die sozialen Medien zuzugreifen, dass die objektiv gemessene Aufmerksamkeit nach oben ging. Das heißt, es scheint so zu sein, dass das Smartphone mit den sozialen Medien drauf durchaus eben kognitive Ressourcen abziehen kann.
Was bedeutet das jetzt praktisch für die Nutzung von Social Media? Ist das dann aus Ihrer Sicht generell problematisch?
Naja, wir wollen natürlich in der Wissenschaft keine Alltagshandlung pathologisieren und jetzt irgendwie Millionen von Menschen Themen andichten, die sie vielleicht gar nicht haben. Trotzdem ist, glaube ich, ein größeres Problem diese ständige Verfügbarkeit dieser Angebote. Und ich persönlich denke, es ist sinnvoll, dass wir uns überlegen, welche von diesen Apps wir wirklich ständig verfügbar auf dem Telefon haben und was wir vielleicht dann eher mal strukturierter zum Beispiel nur vom Desktop nutzen, ne? Weil bestimmte Angebote wie Instagram oder so, die kann man natürlich eben auch vom Desktop-Computer checken und da hat man nicht mehr diese Versuchung, wenn man überall unterwegs ist, einfach diese einfache App, die da drauf ist, eben diese Inhalte reinzukommen. Denn dadurch wird der Alltag fragmentiert, wie wir sagen. Wir werden sehr, sehr häufig unterbrochen und die Einheiten zwischen diesen Smartphone-Checks eben, um auch auf die sozialen Medien zuzugreifen, die sind mittlerweile so kurz geworden, dass also lange Phasen der Konzentration eben selten werden.
Also im Moment ist es ja so, zum Beispielsweise in Australien, da wird ja für Jugendliche der Zugang zu den Social Media unter 16 Jahren reglementiert, das ist verboten und in den USA führt gerade eine 20-Jährige einen Prozess gegen Instagram und YouTube, weil sie sagt, die Plattformen sind bewusst suchtfördernd gebaut. Und auch die EU-Kommission denkt darüber nach, Social Media als suchtmachende Medien einzuordnen. Wäre so ein Vorgehen hilfreich oder appellieren Sie eher tatsächlich so an die Mündigkeit des Users, der Userinnen?
Ja, zunächst muss man sagen, ist die Social-Media-Abhängigkeit noch keine offiziell anerkannte Diagnose. Wir haben, wenn wir von der Weltgesundheitsbehörde uns das Manual anschauen, wo auch psychiatrische Erkrankungen zu finden sind, lediglich die Computerspielabhängigkeit und das pathologische Glücksspiel, was auch beides online stattfinden kann, als offiziell anerkannte Erkrankung. Momentan wird diskutiert, inwieweit diese Rahmenwerke eben auch auf die Übernutzung der sozialen Medien zu übertragen sind. Allerdings denke ich, auch wenn wir das Wort Sucht gar nicht verwenden, ist doch relativ klar, dass wir eine Industrie haben, die damit Geld verdient, Online-Zeiten zu verlängern. Und gerade bei jungen Menschen trifft das natürlich auf kritische Entwicklungsphasen, wo beispielsweise bei Kindern, die eigentlich auf den Plattformen gar nicht drauf sein sollten, natürlich sowas wie der körperliche Spieldrang draußen im Vordergrund stehen sollte und natürlich auch das erste Einfügen im Klassenzimmer, im neuen sozialen Verband außerhalb der Familie. Diese Entwicklungsaufgaben ändern sich natürlich dahingehend, wenn Kinder zu Jugendlichen werden. Und das alles kollidiert eben mit einem sehr, sehr aggressiven Geschäftsmodell, was eben dazu geführt hat, dass viele Menschen in jeder freien Minute, wo sie sich mit sich allein sind, eigentlich schon wieder auf den Plattformen drauf sind. Das per se, denke ich, kann nicht gesund sein.
Also sagen wir mal so, ein bloßes Verbot würde dann eher die Symptome bekämpfen, aber nicht die Ursachen, höre ich so ein bisschen daraus. Und was würden Sie denn empfehlen zum Schutz von Jugendlichen, von Kindern?
Ich denke, mehrere Sachen sind wichtig. Zum einen spreche ich mich schon klar dafür aus, dass wir ein Verbot dafür brauchen, dass Kinder auf den Plattformen, so wie die Plattformen aktuell gestaltet sind, nichts verloren haben. Das ist ja eigentlich auch nichts Radikales, denn die Plattformen, so wie es jetzt ja aktuell eben auch von den Altersvorgaben ist, sind ja eigentlich erst ab 13 gedacht. Bei Jugendlichen muss man jetzt sagen, glaube ich, brauchen wir mehrere Dinge. Ob die Zahl 13, 14, 16 richtig ist, das ist wissenschaftlich extrem schwer nachzuweisen. Was wir allerdings auf jeden Fall brauchen, ist, glaube ich, zum einen begleitend natürlich in den Bildungseinrichtungen, aber die Eltern sind auch gefragt, eine klare, tiefe Auseinandersetzung mit den Angeboten, dass auch Lehrer und Lehrerinnen als auch die Erziehungsberechtigten genau wissen, was dort passiert. Wir haben häufig die Situation, dass meine Generation zum Beispiel, ja, die kennt eher Facebook und war da noch nie auf TikTok unterwegs und denkt aber, man würde das Produkt verstehen. Das ist natürlich schwierig. Das heißt, ein genuines Interesse gegenüberbringen, um auch die Plattformen zu verstehen. Medien, Bildung ist natürlich in dem Bereich sehr, sehr wichtig. Und dann glaube ich, das geht ein bisschen über die Diskussion aktuell hinaus. Wir reden über die sozialen Medien. Aber die sozialen Medien sind, auch wenn sie mit einem ähnlichen Geschäftsmodell gerade unterwegs sind, natürlich schon, was die Angebote betrifft, sehr unterschiedlich. Ne? Also ich denke mal an LinkedIn oder ich bin auf ResearchGate drauf. Das ist ein soziales Netzwerk für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und dann zum Beispiel TikTok. Und wir tun so, dass diese Angebote alle über den Kamm zu scheren sind. Das heißt, ich glaube, wir brauchen hier auch eine Einzelplattformanalyse, gerade was die Altersbegrenzung trifft, um hier eben auch nuancierter unterwegs zu sein.
Könnten denn Sie, Herr Professor Montag, noch sagen, was aus Ihrer Sicht, sagen wir mal, an Positives auch aus Social Media zu ziehen ist? Was können die sozialen Medien auch Gutes leisten?
Was zweifelsohne der Fall ist, und das ist auch durch viele Studien belegt worden, ist, dass die sozialen Medien sich schon dazu eignen, soziales Kapital aufzubauen. Das heißt, in meinem Bereich ist es natürlich sehr, sehr gut, um eben auch mit Netzwerken in Kontakt zu bleiben. Es kann weiterhin, auch wenn wir natürlich in einem Zeitalter von Desinformationskampagnen leben, durchaus eine Quelle sein, wo wir mit relevanten Informationen in Kontakt kommen und dies auch in einer schnellen Art und Weise. Und da muss man auch sagen, als ich aufgewachsen bin, ne, war auch nicht alles, was ich gemacht habe, immer nur bildungsförderlich, ne? Und ich glaube, auch junge Menschen haben natürlich auch ein Anrecht auf Unterhaltung und Spaß zu haben. Und viele der Dinge, die in den sozialen Medien stattfinden, ne, das ist Popkultur, das ist sicherlich auch viele Heranwachsenden super interessante Inhalte und das sollten wir auch nicht vergessen, dass der Spaßfaktor für sich genommen hat, was wir den jungen Menschen zugestehen sollten.
Also man muss sich den Zugang und auch den Nutzen von Social Media für Kinder und Jugendliche doch eher differenziert anschauen. Ganz herzlichen Dank für diese Informationen an Professor Christian Montag, Fachmann für Kognitions- und Hirnforschung von der Universität Macau in China. Herzlichen Dank.
Gerne.